Herzlich willkommen zu Menschen, More und Mehr. Und das mit mir, Matthias More. Ahoi, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu dem Podcast mit Gästen, die mal im engeren und mal im weiteren oder mal im weiteren Sinne mit der Kreuzfahrt zu tun haben. Wir sind schon bei Folge 8 angelangt und ich muss sagen, ehrlicherweise Asche auf mein Haupt, denn ausschließlich waren bisher Männer zu Gast. War keine Absicht, aber hat sich irgendwie so ergeben. Mein heutiger Gast, muss man sagen, hat jetzt allerdings auch einen Job, wo ich befürchte, dass es gar nicht so viele Frauen gibt, die ihn machen. Ja, das klären wir gleich. Und das Ganze ist dieses Mal erstmals eine Premiere, denn es ist eine Aufzeichnung, muss man wirklich so sagen, bei mir im Schlafzimmer. Also ist jetzt kein neuer Sex-Podcast, nee, ich bin auch alleine hier. Es ist nämlich so, dass die Akustik hier in meinem Kleiderschrank sehr gut ist. Also ich hänge jetzt hier halb in meinem Kleiderschrank zwischen dunkelblauem Anzug und grauem Jackett. Mein Gast ist zugeschaltet per WhatsApp, das geht ja alles heute. Kennengelernt haben wir uns kürzlich auf der Atania und ja, irgendwie war unsere 2-Wochen-Reise zu kurz, um mal diesen Podcast aufzuzeichnen. Und mein Gast war als Künstler an Bord und zwar in einem Bereich, ganz spannend, das wollte ich als Kind auch mal werden, nämlich Zauberer. Und deswegen denke ich, können wir einiges besprechen heute. Herzlich willkommen, Kai Oliver Borchers, besser bekannt als Kalibo.
Hallo und herzlich willkommen, ebenfalls von mir,
ja,
in deinen Kleiderschrank.
Ja, ganz genau. Auf dem Schiff hat dich, glaube ich, gar keiner Kai genannt, oder?
Nee, in der Tat nicht. Also ich reagiere da auch gar nicht drauf, wenn mich jemand Kai nennt, seltsamerweise. Wenn da jemand rufen würde, Kai, dann wüsste ich nicht, wer gemeint ist. Ja. Kalibo ist mein Name, den habe ich mittlerweile auch im Pass stehen. Und auf den reagiere ich dann auch.
Ja. Ich bin, wie gesagt, in meinem Schlafzimmer hier in Hamburg. Wo bist du gerade?
Ich sitze in Saarbrücken, allerdings auch zwischen Wäsche. Ah. Im Wohnzimmer, ja, da ist die Skiwäsche ausgebreitet, weil meine Mädels am Wochenende ein bisschen Skifahren gehen wollen, während ich auf Tour bin. Und dann gehen die auch ein bisschen auf Tour und gehen Skifahren.
Und du musst jetzt für die den Koffer packen? Nee.
Nö, das machen die selber, aber die haben das alles hier schon rausgelegt. Weißt du, da liegen hier Mützen und Schals und was weiß ich.
Ja, ja, Mädels ist ja das richtige Stichwort. Ich habe es ja gesagt, ich bräuchte eigentlich dringend auch mal einen weiblichen Gast, aber bei Zauberern würde ich da, glaube ich, wenig fündig werden, oder?
Also es gibt in der Tat einige und auch sehr gute Zauberkünstlerinnen und du hast aber recht, es ist doch eher eine Männerdomäne. Eigentlich zu Unrecht.
Ja,
eigentlich
zu Unrecht. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, jemals eine Frau gesehen zu haben, als Assistentin höchstens.
Ja, nee, also es gibt schon auch in Deutschland ein paar, Alana zum Beispiel oder Amila auch aus Essen, die auch auf Kreuzfahrtschiffen auch schon mal gearbeitet hat. Also es gibt da schon einige und die haben natürlich andere Vorteile als Frauen. Aber wie ich gehört habe, auch klamottentechnisch ist das, glaube ich, auch immer ein bisschen schwieriger, weil die ja weniger Sakkos tragen in der Regel und dann einfach von den Ärmeln her ja ein bisschen Schwierigkeiten haben.
Ach so. Ah ja, guck mal, jetzt verrätst du schon, der Ärmel spielt beim Zauberer doch noch eine entscheidende Rolle heute.
Nee, tut er eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich, also es gibt natürlich schon Techniken, wo man den Ärmel benutzt, aber es ist doch eher ein, ich sag mal, Klischee.
Ah, ja.
Also ich arbeite in der Regel auch mit hochgekrempelten Ärmeln, was natürlich den Leuten dann immer so, die sagen, ach guck mal, der hat sogar die Ärmel hochgekrempelt. Ja. Also, ob ich die jetzt bräuchte oder nicht, aber es sieht gut aus.
Ja. Eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben, wir sind beide Jahrgang 1976, man glaubt es kaum, und weitere Gemeinsamkeit, ich sag mal so, wir gehen beide keinem ordentlichen Beruf nach. Also wie oft wirst du gefragt, ob du davon leben kannst?
Also es ist in der Tat so, ich sage ja immer, haben Sie was Ordentliches gelernt, sagen die Leute, und dann sage ich immer, ja schon, aber die unordentlichen Sachen sind mir lieber. Also wir gehen ja schon einem äußerst ordentlichen Beruf nach und wir gehen unserem Beruf auch ordentlich nach. Es ist halt nun mal keiner im klassischen, herkömmlichen Sinne und es können sich halt auch viele Leute einfach nicht vorstellen, dass wir von dem, was wir tun, sei das jetzt bei dir oder bei mir halt eben auch die Zauberei wirklich leben können. Aber es ist de facto so. Also ich bin jetzt seit 14 Jahren Berufszauberer oder gehe jetzt ins 15. Jahr als Berufszauberer, lebe also ausschließlich von dem, was ich auf der Bühne mache.
Ja, was für mich ist das wenig überraschend, aber es ist halt doch so, ne? Also bei mir ist es wirklich was, das ist dann immer so ein mitleidiger Blick, so, Ja, so nach dem Motto, die Leute denken dann immer so, naja gut, er hatte halt dann so ein Lifestyle, er lässt sich halt mit den Reisen, also das ist dann so deren Wahrnehmung, so nach dem Motto, der macht das eigentlich nur, damit er viel reisen kann.
Und, ja, klar.
Ja, dann ist es immer so, ja, so nach dem Motto, naja, also nur von den Reisen kann man ja wohl nicht leben und wie läuft das Ganze denn und so. Ja, da kann ich mir vorstellen, ne? Wir sind ja dann doch in einer Welt, ja, wo es dann doch immer noch ein bisschen doch sehr anerkannt ist, wenn man jetzt irgendwie eine Festanstellung hat, möglicherweise noch genau. In einem ganz klassischen Unternehmen. Ja, aber ich meine, gut, ist halt so, ne? Ich meine, ich erkläre es dann immer.
Ja, wir haben uns dazu entschieden, genau.
Ja. Ich meine, ich erkläre das immer dann ganz geduldig, aber ich habe das Gefühl, die Leute so richtig wollen sie es vielleicht auch nicht verstehen, weil sie vielleicht auch gar nicht so wollen. Oder ich glaube, viele sind ja auch so ein bisschen, quälen sich vielleicht auch so ein bisschen mit diesem 9-to-5-Job und denken, aber das muss so sein, vielleicht.
Das vielleicht auf der einen Seite, das muss so sein, auf der anderen Seite vielleicht aber auch so ein bisschen selbst auch die Angst zu haben, was wäre denn, wenn das bei mir so wäre? Also man kann sich's halt auch nicht vorstellen, ja? Also genau. Ich sag mal so, also gut, meine Frau hat einen normalen 9-to-5-Job, sage ich jetzt mal, die arbeitet ganz regulär, die weiß natürlich schon, was ich tue und wie viel ich tue, ja? Da gehört ja auch noch mehr dazu, als jetzt mal eine halbe Stunde oder eine Stunde auf der Bühne zu stehen und irgendwie Zaubertricks zu zeigen, sondern es ist ja auch wie bei dir, man muss das Marketing selber machen, ich mache auch meine ganzen Bookings in der Regel bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen alles selbst, du machst Akquise, du kümmerst dich um deinen Instagram und Facebook, das gehört auch dazu, du setz dich, jetzt ist es 11:45 mittags an den Computer und gibst ein Interview für den Chiptester. Das ist ja
Na klar, ist alles Arbeit.
Gerne und das macht auch Spaß und es macht auch dir Spaß, aber genau. Es ist nun mal Teil unseres Berufes.
Na klar.
Und ja, ich denke, dass da viele einfach auch nicht wissen, was einfach dahinter steckt. Ne? Die sehen dann auch nur, ach Gott, der steht jetzt eine halbe Stunde auf der Bühne und kriegt da so und so viele 100 Euro für und dann sagen die, ja, den Stundenlohn hätte ich auch gerne. So die andere Geschichte, dass du aufbauen, anfahren, hinfahren, rückfahren, die ganzen Versicherungen, die wir alle selber zahlen müssen, du bist ja auch selbstständig, du weißt, was das alles mit sich bringt, das gehört halt alles dazu. Und wenn ich das dann runterrechne, also wirklich alles, was auf einen Stundenlohn runterrechne, da wäre so ein 9-to-5-Job in der Regel schon lukrativer. Also nicht immer, aber manchmal.
Ja. Musst du dann, wenn deine Frau arbeitet, musst du dann auch so Hausmannstätigkeiten da machen? Na, das heißt muss, aber das gehört ja schon dazu dann eigentlich, ne?
Auf jeden Fall. Also ja. Das heißt muss, wie du sagst, es gehört dazu. Man teilt sich natürlich die Arbeit. Wobei es halt wirklich so ist, dass wenn ich hier zu Hause bin, ich habe auch mein Büro und ich habe auch meine ganz festen Arbeitszeiten. Ne? Also wirklich, das sind einfach dann Stunden, die ich dann im Büro verbringe, so als würde ich einer geregelten normalen Arbeit nachgehen. Mhm. Ob das jetzt aber um 9 anfängt oder mal um 11 oder vielleicht auch mal nachts um 3 ist, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Aber wenn ich zu Hause bin, ich habe mein Büro im Haus, dann wird gearbeitet und dann arbeite ich auch. Dann ist das auch Arbeitszeit. Und wenn dann meine Frau nach Hause kommt und die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, dann heißt es nicht, wieso hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Du bist doch den ganzen Tag zu Hause.
Ja, das ist auch wichtig.
Sie weiß auch, dass ich gearbeitet habe. Aber das hat lang gedauert.
Ja, na klar, klar.
Ja, das hat lang gedauert. Weil
das kenne ich.
Auch da,
ja.
Da ist diese Verständlichkeit halt dann einfach, ne? Du bist ja da kannst du dich auch drum kümmern. Ne? Kannst auch mal gucken,
natürlich,
dass die Spülmaschine, gut, ich gehe mit dem Hund raus. Jetzt vielleicht nicht in der nächsten halben Stunde, weil es gerade in Strömen regnet, aber das sind so Sachen, das macht man natürlich und man teilt sich natürlich schon die Arbeit.
Ja, klar. Ich habe ja auch nun lange von zu Hause gearbeitet und da war das dann auch mal so, dass die Leute es eigentlich nicht kapiert haben, so nach dem Motto, der hat immer Zeit, um Kaffee zu trinken oder der hat doch wohl immer Zeit und so und ja, das verstehen sie nicht. Jetzt, wo ich seit Jahren immer in dem Büro sitze, da ist es dann so, dass die Leute höchstens mal fragen, naja, wollen wir Mittagessen gehen, so, also wie es ganz normal ist. Aber die gehen nicht mehr davon aus, dass ich irgendwie gar nichts mehr mache. Wir wollen mal ein bisschen mehr noch über die Zauberei sprechen. Wie alt warst du denn, als du so mit diesem Thema Zauberei, ja, ich sag mal, infiziert worden bist?
Also ich war, jung, alt, also ich weiß es nicht, 13. Ne? Viele denken, man fängt so mit 6, 7 an mit dem Zauberkasten, aber das war bei mir gar nicht. Ich habe mit 13 wirklich mal in einem Spielwarenladen oder in so einem Spielwaren- und Buchhandlungsladen da bei uns in Saarbrücken ein Zauberbuch in die Hand bekommen und das hat mich gereizt, das habe ich mir gekauft von meinem Taschengeld und habe mich dann mittags hingesetzt, habe das durchgelesen und fand das so spannend, dass ich gleich nochmal in die Stadt gefahren bin und mir noch ein zweites Zauberbuch gekauft habe und habe die dann durchgearbeitet. Also habe dann Sachen ausprobiert und da war dann in der hinten in, quasi am Anhang war dann eine Adresse von einem Zauberhändler und dann habe ich den so nach ein paar Monaten, habe ich den dann mit frankiertem Rückumschlag, wie man das damals noch getan hat, quasi gebeten, mir einen Katalog zu schicken und dann kam in der Tat aus Hamburg mein erster Zauberapparate, Händler, Katalog, ja, was für ein schönes Wort. Mhm. Und da habe ich dann so die ersten, sag ich jetzt mal, professionelleren Kunststücke mir dann quasi vom Taschengeld gekauft oder halt eben auch zum Geburtstag schenken lassen von den Eltern. Also mit 14, 15 habe ich dann angefangen, wirklich Auftritte zu machen. Also so, ne, mal klar, natürlich, man fängt an für Freunde und für Familie und irgendwann haben die das dann alles gesehen und dann habe ich so mit 15, 16 gesagt, oh gut, jetzt muss ich gucken, wie ich an Publikum komme. Und wenn das Publikum nicht zu mir kommt, gehe ich zum Publikum und dann bin ich in der Tat in Saarbrücker Zoo gefahren und habe gesagt, ich bin Zauberer, ich würde gerne sonntags mittags hier bei euch vorne da irgendwie Straßenzauberei machen, geht das? Und ich dachte, klar, natürlich, warum nicht? Ah. Und dann habe ich da quasi angefangen mit Straßenzauberei, genau. Hab das jahrelang gemacht. Spannend.
Ja. Du hast gerade gesagt, Stichwort Zauberladen und da haben wir uns schon auf dem Schiff drüber unterhalten, weil das ist auch eine weitere Gemeinsamkeit, dass ich da auch mal dann vor Ort war. Ich glaube, Wandsbeker Chaussee 43.
Wandsbeker Chaussee, genau.
Ja.
Zauberbartel hießen die, kann man sagen,
genau.
Gibt's nicht mehr. Genau.
Bist du da auch mal direkt im Laden gewesen?
Ich bin da in der Tat mal direkt im Laden gewesen, da war ich aber schon so 19 oder 20, hatte da schon etliches bei denen bestellt auch und da war ich mit einem Freund von mir unterwegs, da haben wir uns ein Wohnmobil gemietet über die Sommerferien, irgendwie so 3 Wochen oder so und sind dann durch Deutschland gefahren und haben in Großstädten Straßenzauberei gemacht und dann mussten wir natürlich auch nach Hamburg und dann mussten wir natürlich auch zu Zauberbartel. Natürlich.
Na klar, genau. Straßenzauberei, darf man das so einfach? Kann man sich da einfach hinstellen und sagen, man zaubert da jetzt? Oder kommen dann da Behörden und sagen so, das geht aber eigentlich nicht?
Das ist lustigerweise unterschiedlich. Also da war es ja jetzt, als ich angefangen habe im Saarbrücker Zoo, da musste ich natürlich dann fragen, ob ich das darf. Und dann ging das. Und das war ja auch im quasi Privatgelände des Zoos. Also ist das überhaupt kein Problem gewesen. Und wir haben damals eigentlich, als wir das gemacht haben, nie gefragt. Wir sind einfach irgendwo hingegangen, wo viele Leute waren. Also man sucht sich natürlich so seine Spots. Und dann hat man sich da hingestellt, wo halt eben viel Durchgangsverkehr war, vielleicht viele Touristen waren und dann haben wir da einfach angefangen. Da hat eigentlich auch so bis auf ein, zwei Mal, wo dann irgendjemand kam und uns weggeschickt hat, gesagt, nee, hier könnt ihr das nicht machen, ja, dann holst du halt dein Zeug und dann gehst du halt. Ne?
Aber sonst
ist da nie irgendwas passiert. Aber es ist strenger geworden. Ich habe immer noch eine sehr, sehr starke Beziehung zur Straßenzauberer-Szene, gebe auch Seminare über Straßenzauberei für Zauberer, mache ganz viele Straßentheater-Festivals und so. Es ist wirklich schwieriger geworden mit der Straßenzauberei.
Also es gibt das in dem Sinne noch, also ich kann mich nicht erinnern, hier mal in Hamburg irgendwie jemanden, ich meine, was man im Ausland natürlich sieht, das hat aber mit Straßenzauberei, sage ich mal, nichts zu tun, sind so, ich sag mal, Hütchenspieler, ne?
Ja, nee, das ist ein bisschen was anderes. Also es ist wirklich, dass man Shows auf der Straße spielt. Ne? Es ist leider heutzutage weniger geworden eigentlich. Ne? Es gibt noch Städte, wo das noch gelebt wird, aber du hast in der Regel auch eher Musiker oder irgendwelche so diese Statuen oder sowas. Aber Zauberer gibt's auch immer mal wieder in der letzten Zeit halt eben hauptsächlich auf Festivals. Aber es sind halt keine Hütchenspieler, sondern wirklich Leute, die Entertainment machen. Jongleure hat man auch öfters mal noch.
Ja, genau.
Wieder mal, ne?
Und, oder so Leute, die in so einer festen Pose dann da irgendwie stehen.
Genau, diese Statuen, genau.
Das Statuen, ja.
Genau. Living Dolls oder Living Statues, genau.
Ja, genau. Hat natürlich den Vorteil, man muss nicht mal Deutsch sprechen, ne? Ist natürlich für alle.
Das stimmt. Also auch bei Zauberei ist das halt wichtig, ne? Also zumindest so, wie ich sie verstehe und wie ich sie praktiziere, ist halt die Sprache ein absolut wichtiges Element, die Ansprache, die Leute abzuholen, da wo sie stehen und das nicht nur bei der Straßenzauberei, sondern halt eben auch auf der Bühne oder halt eben auch auf dem Kreuzfahrtschiff. Was mir, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Straßenzauberei-Erfahrung und dadurch, dass ich halt immer noch sehr, sehr viele Festivals mache, bei Festivals muss man sich das so vorstellen, man ist da ganz normal gebucht als Zauberkünstler und hat dann im Prinzip feste Zeiten, wo man auftritt, kriegt seine ganz normale Gage, ne, spielt aber dann halt eben auf der Straße. Der Vorteil ist halt einfach, man lernt mit sehr wenig Gepäck zu arbeiten. Mhm. Und wirklich mit einfacheren Mitteln, weil alles, was du im Prinzip im Straßentheater vorführst, musst du mit dir rumtragen. Mhm. Und das ist halt etwas, was mir jetzt mittlerweile bewusst ist, dass mir das fürs Kreuzfahrtschiff auch unheimlich hilft, weil ich einfach keine großen Kisten brauche. Ich brauche nicht wirklich viel Gepäck. Ich brauche mehr als der normale Passagier, aber ich brauche jetzt keine 120 Kilo irgendwelche Kisten und Kasten und Tische und was ich und hier und da noch. Ja. Weil dann würden die Reedereien sagen, ist ja schön, was sie da machen, aber das ist Übergepäck, das können wir nicht bezahlen. Ne? Und dann machen die ja, das auch nicht.
Ne? Klar, das kann ja richtig ins Geld gehen. Auch.
Oh ja.
Ja, ja, also du hast, wie gesagt, so als Teenager dann angefangen. Du hast dann aber nach der Schule erstmal gesagt, so, ach ne, du machst eine ordentliche Ausbildung als Hotelfachmann. War das aus Interesse oder aus Vernunft?
Ich glaube, das war so eine Mischung aus beidem. Also ich war ja erstmal 2 Jahre noch bei der Bundeswehr gewesen, habe da als Rettungssanitäter gearbeitet und wollte ursprünglich auch mal Medizin studieren. Mhm. Und habe mir das dann aber auch lange angeschaut und habe dann gedacht, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will. Und als ich dann mit der Bundeswehr fertig war, da war dann so ein bisschen so dieses, ja, was könntest du machen? Ja, also ich habe da schon sehr viel gezaubert und das war auch schon so ein bisschen im Hinterkopf. Aber die Arbeit mit Menschen hat mir halt immer sehr gelegen oder liegt mir ja immer noch. Und auch das Kommunikative, also es war wirklich so eine Mischung aus Interesse, weil das auch wirklich ein sehr, sehr interessanter und sehr, sehr vielfältiger Beruf ist. Aber natürlich auch so ein bisschen zu sagen, okay, jetzt machst du erstmal eine Ausbildung, ne? Wie man das halt im Saarland so sagt, machst du erstmal was Vernünftiges. Und dann kann ich weitergucken und habe dann auch nach der Ausbildung ja mit Germanistik studiert dann noch. Und das war eine reine Interessengeschichte. Da wusste werde ich wahrscheinlich nie irgendwas machen mit, habe ich auch nie. Und dann bin ich Zauberer geworden. Aus der Uni raus und dann gesagt so, jetzt wird gezaubert.
Ja, okay. Also das war dann der Moment, aber das war da wahrscheinlich noch nicht hauptberuflich dann direkt danach,
nee.
Ne, oder?
Nee, doch. Also direkt danach schon. Also während meiner Ausbildung habe ich natürlich sehr viele Auftritte auch gemacht. Ich hatte das Glück, in einem Business-Hotel zu arbeiten, die in der Regel am Wochenende zu hatten. Außer wenn mal Veranstaltungen waren. Das heißt, ich konnte am Wochenende auch gut meine Veranstaltung fahren und mein komplettes Studium habe ich mit Zauberkunst finanziert. Und habe quasi ja während des Studiums gemerkt, okay, da kann man leben von. Hab mir da auch meinen Kundenstamm aufgebaut und bin also nicht so ganz ins kalte Wasser gesprungen, sondern habe einfach im Prinzip schon ein gewisses Repertoire, gewisse Dinge aufgebaut gehabt und daraufhin dann aufgebaut. Hab dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal ein Jahr und wenn es nichts wird, kannst du immer noch mal zurück. Ne? Und dieses Experiment hält jetzt schon an.
sehr schön. Wie waren damals also die Reaktionen aus dem Umfeld, als du das so gesagt hast, Mensch, ich würde das gerne ja umfangreicher machen als bisher?
Also man denkt jetzt natürlich, dass immer alle sagen, um Gottes Willen, bist du sicher, mach was Vernünftiges. Oder Gott, was haben wir falsch gemacht in der Erziehung unseres Sohnes? Und das war eigentlich gar nicht so, weil meine Eltern einfach auch über die Jahre gesehen haben, dass mir das wirklich ernst ist und dass mir das wirklich wichtig ist und dass ich dafür brenne. Und die haben mir das zugetraut einfach. Also ja, die haben gesehen, das ist jetzt nicht so ein, bei uns im Saarland sagt man so ein Furz im Kopf. Ne? Ich weiß nicht, wie.
Also das habe ich noch nicht gehört.
Schnapsidee, genau. Mhm. Schnapsidee ist das richtige Wort. Das ist nicht so eine Schnapsidee, sondern da ist eine Basis und der Junge kann was und der ist von sich überzeugt und von dem, was er tut und dann wird das auch was. Ne? Und da haben mich meine Eltern dann auch wirklich unterstützt und meine Frau, muss ich dazu sagen, auch. Ne? Also das ist ja auch immer so eine Sache, wir waren damals zwar noch nicht verheiratet, als ich mich selbstständig gemacht habe, aber die hat dann auch gesagt, ja, mach das doch, probier das doch. Ne? Also so, ja, super. Warum nicht? Mhm. Ja? Und wie gesagt, jetzt mittlerweile im 15. Jahr.
Wenn du jetzt mal beschreibst, was du machst als Zauberer, du bist jetzt nicht so der Illusionist, der irgendwelche Tiger herbeizaubert, ne?
Das wäre auf dem Schiff auch echt schwer.
Ja.
Weil
für einen Zauberer.
Ja, aber weißt du, die Kabinen sind ja jetzt auch nicht so groß, ne? Wenn man jetzt nicht irgendwie eine Suite hat oder sowas. Und das ist schon, weißt du, wenn du da immer so ein Raubtier da beschweren sich dann auch die Kabinenstewards und so, das gibt Ärger. Nee, also ja, Tiere auf dem Schiff, nein, ist auch in der Tat wirklich nicht mehr erlaubt. Schon seit vielen, vielen Jahren darf man keine Tiere mehr mit aufs Schiff nehmen. Das war früher üblich, dass man auch mit Tauben auf dem Schiff gezaubert hat. Ja, ja. Also ich kenne noch Zauberer, die mit Tauben gearbeitet haben. Und als ich mit Kreuzfahrten angefangen habe, 2006, war das auch noch explizit gesagt, auf unseren Schiffen ist es verboten, Tiere mitzunehmen, beziehungsweise auf dieser oder jener Reise ist es verboten, Tiere mitzunehmen. So, mittlerweile ist das natürlich völlig undenkbar, aber damals war es wirklich so, dass sie es extra noch reingeschrieben haben, weil man ja davon ausgehen kann, dass man vielleicht doch jemanden hat, der was mitbringt.
Ne? Ja, ja, ja. Und das, was du machst, ist, ich glaube, der Fachbegriff ist, ist das Close-Up-Magie, also so Sachen, wie kann man es beschreiben, so aus der Nähe? Nee. Oder?
Nee, also Close-Up mache ich auch, aber nicht auf dem Schiff. Also Close-Up ist ja wirklich Tischzauberei, dass man so von Tisch zu Tisch geht und an den Tischen direkt für die Leute unmittelbar vor ihren Augen Wunder zeigt. Das, was ich mache, beschreibt man eigentlich so mit dem Englischen dann eher so als Stand-Up-Magic oder Stand-Up-Comedy-Magic. Das ist eigentlich das, was es am besten beschreibt.
Ist das was, was es früher auch schon gab? So? Oder ist das eigentlich eine neuere Entwicklung, dass man dann irgendwann so die Zauberei gekreuzt hat, sage ich mal, mit so mit Stand-Up-Comedy?
Also natürlich gab es sowas früher auch. Der Begriff, für das war etwas altbackener, das nannte man, früher nannte man das Salonmagie oder, oder Kabarettzauberei. Ne? Also das gab schon immer ja auch Zauberkünstler, die in Kabaretts aufgetreten sind, die auch lustig waren, ne, für die damalige Zeit, sage ich jetzt mal, und da halt eben Sachen gemacht haben. Wenn ich heute sage, kabarettistische Sprechzauberei, kann sich da eigentlich kaum noch jemand was drunter vorstellen. Ich habe das in der Tat früher ganz am Anfang auch so beschrieben, dass ich kabarettistische Sprechzauberei mache. Da war dann auch manchmal so das Missverständnis, ja, mache sie denn so politisches Kabarett? Nee. Und deswegen bin ich einfach irgendwann zu diesem Anglizismus übergegangen, zu sagen, ich mache Comedy Magic, und da können sich die Leute einfach was drunter vorstellen, weil das mittlerweile ja auch in Deutschland üblich ist, dass man auch so Comedy Clubs hat oder Zaubertheater hat, und das Stand-Up kann man sich eigentlich auch in der Regel was vorstellen. Und ich mache jetzt nicht nur Comedy und ich mache nicht nur Zauberei, sondern es ist halt eben eine Mischung aus beidem, zumindest in einigen Programmen, nicht in allen.
Ich habe ja da verschiedene Programme. Wobei im Saarland findet man auch Angriffspunkte, glaube ich, für Politikkabarett, ne?
In der Tat. Wobei ich immer sage, das politische Kabarett hat sich insofern gewandelt, als dass die Politiker das mittlerweile selber machen. Also die brauchen
Kabarett. Ja. Also wir sprechen quasi in der Woche, wo Frau Kramp-Karrenbauer zurückgetreten ist.
Ja.
Aber das, wir wollen nicht noch über Politik sprechen.
Gottes Willen, ne. Ich sitze am Tisch, und das war bei uns früher immer ein Tabu. Wenn man beim Tisch sitzt, wird nicht über Politik gesprochen.
Ja, nee, soll kein Politik-Podcast werden. Ich habe ja gerade gesagt, so Zauberer, die so Tiger erscheinen oder verschwinden lassen, gibt es das so Illusionisten in dem Sinne heute noch, so in dem Maße? Oder ist das was man gar nicht mehr so hat, weil es halt auch sehr aufwendig ist und so?
Also es gibt es schon noch. Es gibt in Deutschland schon noch den einen oder anderen Großillusionist, ja, der genauso auftritt. Aber wie du sagst, es ist sehr aufwendig und die Auftrittsbedingungen sind halt einfach auch schwierig. Ne? Viele sind dann in Freizeitparks, sieht man sowas immer wieder mal noch, ne? Oder auch mal bei einer großen Gala, aber das ist eher seltener geworden. Dann haben wir natürlich, klar, die großen Tour-Zauberer, jetzt gerade aktuell zum Beispiel die Ehrlich Brothers, die machen ja im Prinzip auch nichts anderes als Großillusionen und füllen damit dann halt entsprechende Stadien.
No. Mhm. Gibt es so eine Zahl, wie viele Zauberer es gibt in Deutschland?
Du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also der magische Zirkel hat 3.000, 4.000 Mitglieder, aber oh Gott im Himmel, wenn das jetzt jemand hört, dann werde ich mich gleich anrufen und korrigieren. Ich müsste das eigentlich wissen, weil ich da Mitglied bin, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich hatte mal, vor ein paar Jahren gab es mal eine Erhebung an Berufszauberern, und da waren das so zwischen 400 und 500 Berufszauberer in Deutschland. Also Leute, die ausschließlich von der Zauberkunst leben.
Okay, das finde ich ist eine relativ überschaubare Zahl. Ist denn das was, so Zauberei, unterliegt das, eine blöde Frage vielleicht, aber unterliegt das so einer gewissen Konjunktur auch? Weil wenn ich so überlege, in den 80er Jahren, da war zum Beispiel so Zirkus, das war alles noch so unglaublich populär. Heute hat man das Gefühl, ist nicht mehr so angesagt aus unterschiedlichen Gründen. Wie ist das mit Zauberei?
Ich denke, dass es natürlich jede Kunstform immer einer gewissen Konjunktur unterliegt. Ich glaube aber, dass die Kunst es ist, und das habe ich zumindest in den letzten 20 Jahren immer einigermaßen gut hingekriegt, aber wir werden sehen, ob das weiter so läuft, aber ich gehe mal davon aus, dass man sich so ein bisschen auch an das Zeitgeschehen anpasst. Ne? Also wenn ich mich jetzt, wie in den 90ern immer noch üblich, ich habe es nie getan, auch in den 90ern nicht, mit einem Glitzersacko jetzt auf die Bühne stellen würde und da Tücher aus dem Hut zaubern würde, da würden die Leute auch sagen, oh nee, also das, nee. Das geht gar nicht, das ist altbacken und das wollen die Leute nicht mehr sehen. Man muss einfach versuchen, mit dem Zeitgeist zu gehen und entsprechend zeitgemäß zu arbeiten. Die Kunststücke und die Illusionen, und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen, die du ja selbst auch schon erlebt hast in meiner Show, die sind wirklich zeitlos. Ja? Also ich zeige in meinem Programm als letztes Kunststück das Becherspiel. Das ist ein Kunststück, das ist 3000 Jahre alt. Ich zeige es aber so, dass das Publikum heute wirklich von den Sitzen aufspringen und sagt, das kann ja nicht sein, wie geht das? Ne? Es ist zeitgemäß, es ist einfach, da kommen Comedy-Elemente rein natürlich. Natürlich ist es die reine Manipulation und die Verblüffung, wenn da am Schluss dann die Orangen auf der Bühne liegen und dann am Schluss noch irgendwie ein Kürbis erscheint. Das ist natürlich das eine, aber wichtig, und das ist das für mich Entscheidende, ist die Präsentation. Also nicht nur, was du machst, sondern vor allem, wie du es machst.
Jetzt machst du das ja nun schon wirklich einige Jahre, zauberst auch für Kinder zum Beispiel. Mhm. Hat sich das eigentlich irgendwie verändert, wie so das Publikum darauf reagiert, was du machst?
Nee, glaube ich nicht. Also natürlich hast du immer wieder mal solche Aussagen wie, da gab es doch mal diesen Zauberer im Fernsehen mit der Maske, der sowas erklärt hat. Das kam eine Zeit lang relativ häufig, oder Nachfragen nach anderen Zauberern, die irgendwie Straßenzauberei im Fernsehen gemacht haben, so David Blaine oder Dynamo. Da kommen schon immer wieder mal Leute, und es kommen auch Leute, die dann sagen, ich habe mal bei YouTube, habe ich mal so einen Trick erklärt bekommen, und da ist so einer, der sowas beibringt, wie sehen Sie denn das? Aber ich glaube, dass die Zauberkunst, und das ist der Grund, glaube ich, warum es diese Kunst schon wirklich so, so lange gibt und so kontinuierlich auch und überall auf der ganzen Welt gibt, dass diese Zauberkunst etwas ist, das die Menschen ganz, ganz tief in ihrem Innern fasziniert. Ja, zum einen natürlich, weil man solche, ich sag mal, Urwünsche im Prinzip ja darstellt auf der Bühne, die man gerne haben würde, und eben diese Faszination, das Ganze dargestellt zu bekommen, wenn es geschickt gemacht ist und wenn es schön gemacht ist als Theaterstück, als Inszenierung, das ist etwas, was die Leute fasziniert. Und natürlich, und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren feststelle, wo viele sagen, ja, man kann ja alles im Fernsehen sehen, das Erlebnis, bei etwas live dabei gewesen zu sein, kann man nicht vergleichen mit etwas, was man im Fernsehen oder bei YouTube, im Internet oder sonst wo sieht.
Na klar,
das ist das, was ich immer feststelle. Und deswegen auch hier wieder die Wichtigkeit, das Publikum da abzuholen, wo es ist. Ich versuche, die Leute anzusprechen. Und zwar jeden persönlich. Ich sage immer, für mich ist das schönste Theater ein Theater, wo ich bis in die letzte Reihe jedem mindestens einmal während der Show in die Augen schauen konnte. Das geht nicht immer, aber ich versuche trotzdem immer, so viele Menschen wie möglich abzuholen und anzusprechen. Ja? Mhm.
Hast du ein Vorbild eigentlich?
In der Tat, da gibt es mehrere Vorbilder, aber jetzt nicht der klassische David Copperfield. Also bei Zauberern sind das wirklich Namen wie Jim Cellini, Gasso, Christoph Bohrer. Das sind Leute, die kennt eigentlich kaum jemand außerhalb der Zauberszene, auch zu Unrecht. Wobei Christoph Bohrer ist in der Schweiz schon sehr bekannt und Gasso eigentlich in England auch, aber so hier in Deutschland kennen die wenigsten, die sich nicht wirklich mit Zauberei beschäftigen.
Da wird doch vermutlich auch untereinander so ein bisschen geklaut, oder? Also an Ideen oder an Sprüchen oder wie überall ja eigentlich bei Comedians oder so, denke ich, wird
klar
geklaut. So, ne?
Ja. Klar, sicher. Also es ist schon so, dass man dann irgendwie mal was Originelles hat und dann ein halbes Jahr später sieht man einen anderen, der auch, und denkt, Moment mal, wie kommt der denn da drauf? Und bei manchen Sachen ist es auch gar nicht mehr nachvollziehbar, wo kamen die her? Es gibt natürlich auch so bestimmte Sachen, die immer und immer wieder passieren und auf die man immer und immer wieder reagiert, und da sind die Reaktionen natürlich auch oft gleich. Trickdiebstahl gibt es auch, also mir ist es auch schon passiert. Dass
Trickdiebstahl, neue Bedeutung.
Ja. Stimmt, das wird mir gerade bewusst, ja. Trickdiebe. Ja, schön. Gibt's auch unter Zauberern. Trickdieb unter Zauberern. Nee, also das ist mir auch schon passiert, dass da jemand wirklich auch eine komplette Routine, also so nennen wir die Kunststücke, nenne ich immer Routine, also quasi den Ablauf, den kompletten Ablauf inklusive meines Textes, und zwar wortwörtlich, gemacht hat, wo ich dann auch denke, so, okay, das hat der irgendwo mal auf Video aufgenommen und hat es dann nachgemacht. Ne? Das passiert leider auch. Das ist natürlich ärgerlich, weil auch die Zuschauer dann ja nicht mehr nachvollziehen können, wenn sie ihn zuerst sehen und mich dann sehen, sagen, ach, das hat der bei dem geklaut. Ne? So, das ist dann halt natürlich ärgerlich.
Werden denn heute noch, ich sag mal, fundamental neue Tricks erfunden oder basiert das letztlich alles auf irgendwelchen alten Ideen?
Schwierige Frage. Es werden natürlich allein durch die Technik fundamental neue Dinge möglich. Mhm. Nur mal ein Beispiel. Ich hatte vor 15 Jahren mal ein Kunststück, da lässt du eine Karte auswählen und dann nimmst du, die Karte wird unterschrieben oder wird gemischt und dann das Kartenspiel, und dann wirfst du diese Karte gegen einen leeren Bilderrahmen. Und in dem Moment, wo das Kartenspiel auf diesen Bilderrahmen trifft, erscheint die Karte des Zuschauers hinter dem Glas in dem Bilderrahmen. Mhm. Das sieht wahnsinnig cool aus, dann machst du diesen Bilderrahmen auf und nimmst diese Karte raus. Das sind Sachen, die waren vor 15 Jahren, waren die super. Wenn du das heute machst, dann denken die Leute direkt an Projektion, an iPad. Wir haben zum Beispiel auch Simon Piero, ein sehr bekannter Zauberkünstler, der nur Zauberkunststücke mit dem iPad macht. Der nennt sich auch der iPad oder der iPad-Magier. Ne? Der macht also reine Zauberkunst mit dem iPad. Und genau solche Dinge dann halt, ja, wo er dann wirklich Sachen aus dem iPad rausholt. Das ist sowas, was heute einfach möglich ist. Vor 15 Jahren hätte nie irgendjemand gesagt, ah ja, da ist eine Projektion dann hinten dran, das ist ja heute alles möglich. Ne? Da hätten sie vielleicht noch gesagt, irgendwas gespiegelt. Das sind einfach Dinge, die sich wandeln. Es gibt also schon Möglichkeiten, Dinge neu zu machen, aber sehr, sehr viel. Und selbst bei der iPad-Zauberei basiert auf alten Techniken. Weil wenn der sein iPad in der Hand hält und da erscheint ein roter Ball auf diesem iPad und er tippt diesen Ball an und der rollt und dann nimmt er diesen Ball raus, ist da ein altes Kunststück mit verarbeitet.
Ja, klar, was man dann eben zeitgemäß angepasst hat.
Genau.
Wenn du nun was Neues machst, wie lange übst du daran?
Also wenn ich was Neues mache, ich bin ja ständig auf der Suche, gerade auch, weil ich ja sehr häufig auf Schiffen unterwegs bin, da ja auch ein sehr, sehr großes Stammpublikum ist, da muss ich schon immer so einmal im Jahr eine neue Show dann auch spielen, das ist ganz klar. Aber wie lange übe ich? Das kommt echt auf den Trick an. Also das kommt wirklich drauf an, was es ist. Also das rein Technische übt man natürlich schon einige Wochen. Und die schwierige Phase des Übens oder des Probens ist eigentlich das Publikumsmanagement. Das heißt, zu sehen, wie bringe ich das an den Mann. Also du kannst alles planen, du kannst alles händisch quasi, sage ich jetzt mal, einstudiert haben, bis alles sitzt. Du kannst es durchchoreografiert haben. Aber dann fängt für mich die eigentliche Erprobungsphase an, dass ich schaue, wie ich das Publikum dazu bringe, das genauso cool zu finden wie ich.
Also das heißt, dieses Proben, wie würde man, macht man das auch mal vor dem Spiegel oder vor einer Kamera? Mhm. Ich meine, gut, da hast du jetzt kein Publikum, ne? Aber
also du meinst das rein technische. Mittlerweile vor der Kamera. Früher vor dem Spiegel, wobei ich festgestellt habe, dass sich meine Körperhaltung vom Spiegel immanent geändert. Also durch das Üben vom Spiegel ändert sich die Körperhaltung, weil man ja sich selbst auf die Hände schaut. Und man sollte sich natürlich nicht auf die Hände schauen, wenn man das mit den Händen macht. Aber das ist etwas, wenn du das 300 Mal vom Spiegel gemacht hast, machst du das auch auf der Bühne. Deswegen probe ich mit Kamera und mit Testpublikum.
Ah, tatsächlich?
Ja, ich hab ja eine 14-jährige Tochter, die muss ja auch mal was machen hier. Die muss manchmal, ja. Die muss dann auch manchmal Winkel überprüfen, die du mit der Kamera nicht überprüfen kannst. Genau.
Ja. Ah, ja, stimmt, das ist ja ganz wichtig, ne? Dass es von allen Seiten auch passt. Ne?
Unter Umständen ja, also beim Straßentheater auf jeden Fall, auf dem Kreuzfahrtschiff auch, also da ist so Seite, sollte da schon gedeckt sein, ne? Wenn ich mir da so manche Theatrins anschaue, wo die Leute wirklich wie in so einer Arena um dich rum platziert sind, da ist das schon wichtig, ja.
Und du hast dann teilweise für deine Shows auch so richtig umfangreiche Drehbücher, ne? Wo auch schon ungefähr so drinsteht, was du dann sagst. Also ist jetzt nicht so, dass das alles spontan ist, so, ne?
Nee, ich hab, also, wie du sagst, Drehbücher, Skripte, ist, bei mir ist wirklich jede Show durchgeskriptet. Das tue ich relativ ja, in der Mitte der Entwicklungsphase für eine komplette Show. Also im Prinzip setze ich mich dann an den Computer und schreibe auf, was ich sage und was ich tue. Und zwar wortwörtlich, auch so, wie ich sage. Und dieses Skript, sage ich mal, ist das Skelett oder das, ja, das Fundament, wenn du so willst, auf dem alles steht. Natürlich ist es nachher auf der Bühne nicht mehr so, dass ich einen Text aufsage. Aber ich kann mich theoretisch, wenn ich den Faden verlöre oder wenn irgendwas passieren würde, ja, könnte ich mich auf dieses Skript wieder zurückberufen und bin dann wieder drin. Ne? Mhm. Ich bin der Meinung, improvisieren kannst du nur dann, wenn du die Basis hundertprozentig beherrschst. Ne? Und genau deswegen skripte ich das auch.
Es gibt diesen berühmten Spruch von Rudi Carrell, der sagt, also, und das ist gar nicht jetzt aufs Zaubern bezogen, sondern eher auf seine Sprüche, du kannst eben nur etwas aus einem Ärmel herausziehen, wenn du es vorher hineingesteckt hast. Ne?
Also. Witzig, dass du das sagst, das genau das Zitat hatte ich gestern bei einem Radiointerview auch gebracht.
Ja.
Ja, das ist nämlich genau das. Ja, einen Ass kannst du nur dann aus dem Ärmel ziehen, wenn du es vorher reingesteckt hast.
Ja,
Genauso ist das auch. Genauso ist das auch. Und das ist auch wichtig. Und natürlich gibt es Situationen, auf die man noch nicht gestoßen ist. Und dann, wenn man das Glück hat, fällt einem spontan was ein. Ja, manchmal aber auch nicht. Aber dann ist das Wichtige zu sagen, okay, das ist eine Situation, die ist vielleicht sogar schon mal passiert. Dann reflektiert man darüber. Was tue ich, wenn das nächste Mal sowas passiert? Und dann schreibst du das auf. Ne? Ob ich mir das jetzt alles nochmal durchlese oder so, das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Bei meiner neuesten Show, da habe ich es wirklich so gemacht, dass ich mir die Sachen sogar eingesprochen habe und das dann im Auto gehört habe. Ne?
Also, tatsächlich?
Ja, ja.
Ah, okay. Wie so Vokabel lernen, ne?
Ja, genau. So, ich bin ein sehr auditiver Lerner.
Ja, das ist ja gut, wenn man das weiß. Nun ist es ja natürlich so, dass es total geheim ist, wie so ein Trick funktioniert. Und ich muss auch sagen, bei deinen Auftritten auf der Artania war jetzt auch tatsächlich nichts dabei, wo man sagt, so, da weiß quasi jeder, was da jetzt genau der Trick ist. Aber ist es auch so, dass mal was schief geht, so, dass, und zwar so schief geht, dass dann auch jeder sieht, so, oh, das war der Trick?
Das ist möglich, klar, das passiert auch. Ja, und ja. Es geht auch mal was schief. Ich habe bisher nur echt immer Schwein gehabt oder meistens Schwein gehabt, dass es wirklich so gelaufen ist, dass die Nummer für mich zwar so nicht funktioniert hat, wie sie hätte funktionieren sollen. Das Schöne ist aber, dass ich meine Shows und meine Kunststücke so aufbaue, dass die Leute eigentlich auch gar nicht wissen, worauf ich hinaus will. Oder nein, sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Also das Ziel ist da, aber der Weg nicht. Und wenn ich merke, der Weg ich kann diesen Weg nicht weitergehen, ich muss einen anderen Weg einschlagen, dann merken die Leute das nicht. Das ist jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei meiner neuen Show, da geht es ja um Mentalmagie, da ist wirklich was passiert, wo ich nicht mit gerechnet habe, weil ich einfach auf das Wort nicht drauf gekommen bin, dass der Zuschauer sich ausgedacht hat und dass der Zuschauer gedacht hat, was aber nicht schlimm ist, weil ich habe es ja vorher schon dreimal gezeigt, dass es geht, bei dem ging es nicht und dann kam am Schluss aber eine Klimax und die Leute dachten wirklich, das ist Absicht. Ja,
also genau.
Und das ist ja auch okay. Also das war ja auch nicht schlimm. Ich habe es, glaube ich, auch nicht komplett falsch gesagt, sondern, glaube ich, nur die letzte Silbe oder irgendwas. Also irgendwas war verdreht, aber die Buchstaben haben gestimmt. Aber es war nur irgendwie falsch zusammengesetzt. Und das ist ja dann auch okay, weil die Leute sagen dann, naja gut, das hat halt jetzt nicht so hundertprozentig funktioniert. Ist denen vielleicht jetzt gar nicht aufgefallen, weil ich dann direkt weitergegangen bin. Und es war Gott sei Dank auch so, dass da noch eine Klimax kam und die lässt darüber dann natürlich vergessen. Bei der Comedy-Show muss ich gucken, dass ich, wenn da wirklich was daneben läuft, was daneben semmelt, dann tue ich, be happy if you lose. Ne? Dann baue ich das ein. Ne?
Dann wirfst du irgendwie Konfetti auf die Bühne und dann...
Konfetti
dann ist alles wieder gut.
Genau.
Alles wieder gut. Genau, Artania, du bist zweimal da aufgetreten in den zwei Wochen und deswegen, das ist auch ja der Link sozusagen zu der Kreuzfahrt, sonst wärst du jetzt ja gar nicht in diesem Podcast sozusagen. Wie lange oder wie oft im Jahr bist du auf Kreuzfahrtschiffen?
Also ich bin 3 bis 4 Mal im Jahr auf dem Schiff. Dieses Jahr 4 Mal, letztes Jahr 4 Mal, manchmal auch nur 3 Mal. Und das immer auf unterschiedlichen Schiffen und immer unterschiedliche Reisen. Also ich habe das große Glück, dass ich mir zumindest bei dem einen oder anderen Veranstalter auch mal sagen kann, oh, die Reise da nächstes Jahr, die wird mich interessieren, können wir die machen und dann funktioniert das auch. Also da bin ich schon sehr, sehr glücklich, dass ich das so machen kann und mich da wirklich auch gerade auf Weltreiseabschnitten dann auch immer wieder mal blicken lassen darf.
Und wenn dieser Podcast jetzt online geht, Anfang März, dann packst du gerade wieder Koffer, denn dann geht es auf die Albatros. Wo bist du da unterwegs?
Wir fahren von Bali über Indonesien, Thailand, Indien bis nach Dubai. Also das wird jetzt eine sehr lange Reise.
Richtig lange, ja.
Ja, ich kann mich erinnern, dass du mir sagtest, als wir gemeinsam auf der Atania waren, dass du gesagt hast, wow, 14 Tage, so eine lange Reise habe ich noch nie gemacht.
Ja, lange nicht mehr. Das, ja.
Für mich war das so eine 14-Tages-Reise, ist für mich, da werde ich gerade erst warm. Aber das ist dann so, ja, die Reise ist wirklich lang, also geht vom 7. März bis zum 30. März. Also ja, das ist richtig lange,
23 richtig Tage. Lange.
Das ist eine richtig lange Reise.
Und dann hast du dieses Jahr noch eine AIDA-Premiere sozusagen, ne?
Jawohl, ich gehe auf die AIDA Perla im Oktober, genau, für die
Transatlantik-Tour. Erste Mal, das ist dann die Transatlantik-Tour in die Karibik, ja.
In die Karibik, also
Wer da dabei ist, der kann sich schon mal freuen. Wie hat sich das mal bei dir ergeben mit den Schiffen? Ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne?
Das, ja, 2006 habe ich meine erste Reise angetreten und das war eigentlich eher Zufall. Und zwar hat eine Bekannte von mir, übrigens auch eine Zauberin, habe ich eben schon erwähnt, Amila, die muss ich immer erwähnen, wenn es um Kreuzfahrtschiffe, weil die Frage natürlich, wie kommst du aufs Schiff, wird sehr oft gestellt. Und das habe ich im Prinzip einem sehr, sehr günstigen Zufall zu verdanken, denn die Amila hat für eine Agentur gearbeitet in einem Freizeitpark und die haben jemanden gesucht, der aufs Kreuzfahrtschiff gehen. Damals ging es um die MS Delfin. So, die haben quasi im Auftrag quasi Zauberkünstler casten sollen und buchen sollen. Und Amila sagte, na gut, ich habe ja jetzt hier meinen Vertrag und dann muss man ja auch zweimal 45 Minuten und Stand-up. Und die hatte da auch mir Großillusionen gemacht und solche Sachen. Aber frag doch mal den Kalibo, das war mal mein Zauberlehrer und der kann sowas. Und dann haben die mich angerufen. Und dann gesagt, naja, wie sieht's denn aus? Hast du zwei Solo-Shows? Und ich habe gesagt, klar, natürlich. Was nicht ganz gestimmt hat. Denn ich hatte eine Solo-Show, aber genug Repertoire im Hinterkopf, um zu sagen, okay, da kriegst du zur Not noch eine zweite hin. Also habe dann gesagt, na, mache ich, klar, natürlich. Und ging dann irgendwie um einen 3-Wochen-Vertrag und dann, ja, okay, alles klar, kein Problem. Und dann riefen die nochmal an, sagen, ja, wir brauchen dich jetzt doch länger, weil da ist so ein langer Flug und mit dem Gepäck und was weiß ich und hier und da. Und im Endeffekt war es dann irgendwann so, dass sie sagten, naja, und es muss über Weihnachten dann sein. Und dann habe ich gesagt, Moment, stopp. Also über Weihnachten geht gar nicht. Meine Tochter ist gerade auf die Welt gekommen. Ich verbringe nicht das erste Weihnachten ohne meine Frau und meine frisch geborene Tochter. Aber wenn ich die mitnehmen kann, dann fahre ich. Und das Ende vom Lied war, dass ich dann 3 Monate als Zauberkünstler auf der MS Delfin war und meine Frau und meine Tochter dann insgesamt auch 2,5 Monate mit waren. Die sind dann für die letzte Reise, sind die dann nach Hause geflogen.
Das ist ja nicht schlecht.
Da habe ich richtig, richtig gelernt. Also da, wirklich muss ich ganz ehrlich sagen, da waren viele Kreuzfahrer, ältere Kreuzfahrer, kennen vielleicht Ernst Herrmann noch, der war so ein wirklich legendärer Kreuzfahrtdirektor, die Stimme von der Brücke, der hat mir unglaublich viel beigebracht über die Arbeit der Zauberer oder wie man auf dem Schiff arbeitet. Dann Hilgut, eine Chansonsängerin, die jahrzehntelang Kreuzfahrtschiffe gemacht hat mit einem unglaublichen Erfahrungsschatz, hat mir unglaublich viel Tipps gegeben und geholfen. Und Randall Cooper, der jetzt immer ja noch Kreuzfahrt fährt, ich glaube
Entertainment Manager
auf der Hapag-Lloyd, auf der Europa, genau. Und der hat mir so wahnsinnig viel beigebracht und auch Moderation und Ansprache. Und das waren so wirklich so diese drei, ich sag jetzt mal Lehrjahre, 3 Lehrmonate, nicht 3 Lehrjahre, aber 3 Lehrmonate. Und danach war ich fit und dann ging so eins ins andere über. Ne? Dann, ja, wie das dann so ist.
Hat dir das gleich gefallen mit der Kreuzfahrt?
Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Also ich bin, als ich nach 3 Monaten vom Schiff gegangen bin, mit einem lachenden und einem weinenden Auge gegangen. Lachenden, weil ich dann nach 3 Wochen dann wieder meine Familie sehe. Mit einem weinenden Auge, weil ich einfach wirklich unglaublich tolle Zeit da verbracht habe mit einem großartigen Team auf einem ja auch wirklich sehr kleinen Schiff und das sehr, sehr familiär gewesen ist. Ich habe, glaube ich, von Anfang an nicht das Gefühl gehabt, dass ich dahin gehöre. aber dass ich das machen will. Also die ersten 3-4 Wochen waren schon schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schon so, weil ich ja wirklich so aus einem ganz anderen Metier komme und da halt auch sehr, ich sag mal jetzt beim Publikum erstmal die ein bisschen aufgeschreckt habe. Ne? Und da hast du schon gemerkt, ich war sehr, sehr progressiv, so wie ich an Land auch arbeite. Und da habe ich aber dann natürlich relativ schnell gemerkt, okay, da musst du zurückfahren. Und dann ging es. Ne? Dann ging es. Mittlerweile kann ich mir es nicht mehr vorstellen ohne Schiff. Also ich bin absolut verrückt nach Meer, genau.
Nach der ersten Show dann so an Bord, kennt einen quasi auch jeder an Bord, ne, oder?
Genau, ja.
Also da kann man sich nicht mehr daneben benehmen, weil sie alle wissen so, ah, das
sollte
ist
man.
Der.
Genau, das sollte man ja sowieso nicht, ja, sich daneben benehmen. Als Künstler schon mal gar nicht. Wie gesagt, es ist wirklich so, ich hab immer gesagt, bis zur Welcome-Show hast du Urlaub. Das ist dann ja meistens am ersten Tag und danach kennen dich alle und natürlich wollen die Leute auch Kontakt zu einem und das soll ja auch so sein und ich bin auch jemand, der das sehr, sehr gerne macht und der sich gerne mit Leuten unterhält, der gerne Menschen kennenlernt. Ich meine, wir haben uns ja auch kennengelernt und auch
dabei waren ja unterwegs, auf Menschen. Ausflug.
Genau, haben Ausflüge gemacht, genau, also haben da ja auch wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Man muss das wollen und ich will das und mir macht das auch Spaß. Natürlich gibt es dann auch mal Tage, wo du sagst, oh, komm, jetzt heute habe ich eigentlich keine Lust und Heimweh oder einfach auch mal keinen Bock, irgendwie Leute zu sehen. Na, dann bleibst du auf Kabine, so sieht's aus.
Ja,
sobald du draußen bist, bist du Unterhaltungskünstler. Mittlerweile ist es so, da werde ich schon am Flughafen angesprochen, bevor ich ins Flugzeug einsteige. Ach, der Kalibo geht mit aufs Schiff. Ja, das ist ja schön, dass wir Sie mal kennenlernen. Also das ist dann schon immer, aber man gewöhnt sich dran.
Und das liegt natürlich mit auch, du hast das Stichwort schon genannt, verrückt nach Meer. Da warst du ganz am Anfang, glaube ich, schon dabei. Erste Staffel, ne?
Genau, erste Folge, erste Staffel steigt ein langhaariger, unbebärtigter Zauberkünstler, die weiße Lady. Genau.
Da waren die Haare, die heute vorne sind, waren da noch hinten.
Genau, sozusagen. Ja. Sozusagen.
Und,
genau.
Und bei Verrückt nach Meer ist man ja immer geneigt, also jetzt von Seiten, ich sag mal, der Produktionsfirma oder der Redaktion, alles, was mal gut funktioniert hat und gut ankam, wird dann auch dann das ein oder andere Mal wiederholt, ne? Also die Leute, die schon mal da waren, Die werden dann halt immer wieder auch gebeten.
Genau.
Wie häufig warst du schon dabei oder in wie vielen Staffeln oder in wie viel?
Also wenn ihr jetzt den Podcast hört, liebe Zuhörer, dann duzt du die Leute eigentlich? Ich habe jetzt da.
Ja, okay. Ja, klar.
Wie viele Staffeln war ich schon dabei? Ja, es ist jetzt so, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann ist gerade die 10. Staffel gestartet, die Südafrika-Reise, die wir im Oktober quasi gemacht haben. Also ich bin seit der ersten Staffel bis jetzt dabei, immer wieder mal.
Ja, und da merkt man, ich glaube, Verrückt nach Meer hat einfach eine irre Kraft. Ne? Also dass Leute einen da wahrscheinlich auch mal im Alltag auch erkennen, oder?
Ja, das ist wirklich so. Also du, ne, gerade auch wenn irgendwo was wiederholt wird, ne, die werden ja auch ständig wiederholt und du merkst dann auch immer regional, dann kommen irgendwelche E-Mails aus Brandenburg und dann weißt du, ach guck mal hier, da wird jetzt gerade Verrückt nach Meer wiederholt und das ist auch wirklich so und natürlich wird man auch auf der Straße erkannt, ganz klar, gerade auch wenn neue Staffeln laufen. Was ich immer sehr, sehr witzig finde, natürlich Kreuzfahrer, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die kennen das alle, die gucken das auch alle und dann kennen die einen auch und die wissen das auch alle. Aber was ich manchmal ganz süß finde, ist dann, das passiert mir leider sehr häufig, muss ich jetzt erzählen, ist eine kleine Anekdote. Da gibt es dann Leute, die sagen dann, wir sind doch auch schon mal zusammengefahren. Da sage ich, ja, das kann gut sein. Ja, damals, 2014, Ostsee, auf der XY. Da sage ich, nee, aber 2014 war ich nicht auf diesem Schiff. Doch, das sind Sie gewesen. Das war unsere einzige Kreuzfahrt. Wir sind jetzt das zweite Mal an Bord und Sie waren da auf jeden Fall mit. Sag ich, nee, also ich bin noch nie auf diesem Schiff gefahren. Das, vielleicht verwechseln Sie mich. Nee, Sie sind doch der Zauberer. Ja, genau. Ja, der mit den Orangen. Ja, genau. Und der mit den orangenen Socken. Ja, das bin ich. Ja, aber dann sind wir doch zusammen gefahren. Wo sollen wir uns denn sonst erkennen? Und dann weiß ich immer schon, die kennen mich nicht wirklich, sondern die kennen mich aus dem Fernsehen. Und dann ist mir das aber immer schon fast peinlich zu sagen, ja, kann das sein, dass sie mich vielleicht aus Verrückt nach Meer kennen? Und dann fällt ihnen die Kinnlade runter und so, ah ja, stimmt. Also das ist wirklich so, ich habe das so, also wirklich häufiger schon festgestellt, dass die Serie wirklich so eine Wirkung hat, dass die Leute einfach denken, man kennt die Leute, die da auf dem Schiff sind. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil im Prinzip jetzt ich ja da auch wirklich ich selber bin und dann auch wirklich die Leute sagen, das ist einfach nett. Man hat wirklich das Gefühl, dass man mit ihnen zusammen schon mal auf dem Schiff war. Ja, und die glauben ja, das ja auch dann und dann sagen, ach ja, nicht stimmt. Ja, aber das finde ich einfach toll, dass diese Serie eine solche Wirkung hat auf die Zuschauer.
Ja, es ist wirklich irre. Was ich wirklich toll finde, du machst auf den Schiffen auch etwas, was in keinem Vertrag steht. Du zauberst für die, ich sag mal, für die wichtigsten Beine an Bord, wenn man ehrlich ist, nämlich für die Crew. In welcher Sprache denn eigentlich?
Also wenn ich für die Crew auftrete, dann spiele ich natürlich auf Englisch, weil mein Philippinisch, Indonesisch, Indisch ist nicht gut genug. Da spiele ich komplett auf Englisch, genau.
Was heißt Simsalabim auf Englisch?
Simsalabim.
Ehrlich?
Ja, wirklich. Und Abracadabra ist Abracadabra, ja, natürlich. Ne? Also man sagt wirklich auch Simsalabim. Wobei es gibt noch einen anderen englischen Zauberspruch, der aber, glaube ich, wirklich nur im englischsprachigen Bereich unterwegs ist. Und das ist Alakazam. Aber den, also mit Abracadabra oder Simsalabim, das verstehen die. Hokus Pokus zum Beispiel, weiß ich nicht, ob das verstanden wird. Das ist ja eher eine Verballhornung, die in Deutschland entstanden ist. Also nur mal, das ist triviales Wissen, das kommt von Hocus Corpus Meum, dies ist mein Leib. Also im Prinzip, wenn du zur Kommunion gehst, ja, dann hat der Priester auf Latein gesagt, Hocus Corpus Meum, und dies ist mein Leib, für dich gegeben und so weiter und so fort. Und da die Leute kein Latein sprachen und die Priester wahrscheinlich dann auch nicht immer so deutlich gesprochen haben, hat man das dann irgendwann so umgewandelt und hat dann gesagt, mach hier Hokus Pokus. Daher kommt das Wort Hokus Pokus.
Oder was gibt's noch? Lirum, Larum, Löffelstiel oder irgendwie so?
Ja, das sind eher so Kinderabzählreime. Ach gut, Harry Potter gibt es natürlich ganz viele, aber die sind natürlich auf dieses Genre dann, beziehungsweise auf diese Buchserie dann begrenzt.
Und da war dann auf der Atania jetzt, als du für die Crew gezaubert hast, war dann auch ein Zauberer sozusagen aus der Crew dabei noch, ne?
Genau, da war einer von den Restaurantkellnern, der halt eben auch hobbymäßig zaubert. Und das habe ich quasi auch per Zufall erfahren, weil mir der Techniker das erzählt hat, sagt, oh, der hat bei der Crew schon hat das letzte Mal auch einer gezaubert, der war total lustig. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich was mit dem zusammen. Und dann haben wir zusammen unten zwei Shows für die Crew gespielt. Das war sehr lustig.
Wie waren da so die Reaktionen?
Erstmal bombastisch, weil die erstmal froh sind, dass überhaupt irgendjemand auch was macht. Also das ist ja auch nicht so häufig, dass man da irgendwas macht. Die waren total happy und haben sich gefreut, weil die mich ja auch kennen. Viele kennen mich ja auch, weil auch viele sehr, sehr lange schon da arbeiten. Die kriegen aber ja von den Shows nichts mit. Also die wissen, das ist der Zauberer und so. Und dann sind die einfach froh, dass da was passiert. Dann hast du Leute da sitzen, die sonst in der Wäscherei arbeiten oder unten im Maschinenraum. Die sind froh um jede Abwechslung. Dann hast du ein internationales Publikum, ein wesentlich jüngeres Publikum natürlich. Ja, das rockt man. Mhm. So, Ende. Da wird gerockt.
Ja, klar. Ja,
und da geht's anders ab. Da geht's anders ab als oben in der Showlounge. Das so viel kann ich verraten. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, wer nun sagt, Mensch, den Kalibo, den würde ich eigentlich auch gerne mal engagieren als Zauberer, der kann dann auf eine wunderbar einfache Webseite gehen, nämlich kalibo.de. Als der Name, da gab es, wie lange vorher, vor dem Sichern der Webseite sozusagen, gab es den Namen? Oder hast du damals gleich gesagt, es muss ein Name sein, wo die Domain noch frei ist?
Nee, also der Name ist ja ein Bestandteil ist ja eine Zusammenfassung meiner Geburtsnamen, Kai Oliver Borchers, Kalibo. Genau. So. Und der war frei, wer nennt sich Kalibo? Also, so, und der war frei. Ich habe das mittlerweile auch als Markennamen eintragen lassen und es steht auch in meinem Reisepass. Also ist das, die war frei, weiß nicht. Es gibt eine Stadt auf den Philippinen, die ist eine Provinzhauptstadt irgendwie, die heißt auch Kalibo. Das habe ich aber auch
erst. Witzig.
Das habe ich aber auch erst vor ein paar Jahren erfahren. Ja. Hat mir ein Filipino erzählt, seine Mutter kommt daher. Und dann da gibt es einen Flughafen, also ich habe einen eigenen Flughafen, der heißt wirklich Kalibo Airport. Finde ich total klasse.
Ja, witzige Geschichte. Ja, mein Lieber, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder an Bord, ne?
Das wäre sehr, sehr schön. Vielleicht fährst du ja mit auf der Perla dann die Transatlantik. Dann kannst du mir das Schiff zeigen, weil du kennst das ja bestimmt schon. Ich kenne das Schiff ja noch nicht.
Ja. Ist halt für dich ein bisschen was anderes, weil du dann ja in so einem Theatrium mal zaubern musst, ne?
Das ist wie Straßenzauberei, Matthias.
Ah, ja, stimmt. Auf der anderen Seite genau. Ist wie so eine Piazza sozusagen.
Genau. Perfekt, ne? Perfektes Ambiente.
Ja, genau. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ja, ich würde sagen, euch auch fürs Zuhören vielen Dank. Es wäre super, wenn ihr eine Bewertung abgeben könntet, bei iTunes zum Beispiel oder wenn ihr es bei YouTube gehört habt, da freue ich mich ganz besonders. Sagt euch mal, wie es auch so, euch so auch so thematisch gefallen hat. Das war ja jetzt mal so ein bisschen mal ein ganz anderes Thema, über das wir heute gesprochen haben. Ja, und ja, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, tschüss.
Ciao.
Menschen, More und Mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.